Tatsächlich beginnen tut er auf einem ziemlich scharf polemischen Ton, sinngemäß so, na, jetzt ist höchste Zeit, dass einmal jemand den Mund aufmacht und was sagt gegen diese aufdringlichen Modernen, die Romantiker, die eigentlich nichts anderes im Sinn haben, als uns unsere alten Traditionen wegzunehmen, unsere Verbindung zur Antike zu verleiden, die wunderbaren Geschichten der alten Mythologie nachzuerzählen, wollen sie uns verbieten. Und stattdessen speisen sie uns ab mit einer völlig hoffnungslosen und absurden Mischung aus zwei völlig inkompatiblen Elementen, die sich überhaupt niemals amalgamieren lassen, nämlich auf der einen Seite einer Begründung der Dichtung auf die Psychologie, auf das Wissenschaftliche, eine objektive und kalte Wissenschaft von den Affekten der Menschen. Eine Wissenschaft von den Gefühlen der Menschen soll die Grundlage des poetischen Ausdrucks, der poetischen Darstellung der Gefühle sein. Völlig absurd. Auf der anderen Seite, damit gar nicht vereinbar, statt unseren ehrwürdigen alten griechischen Mythen, die Schauergeschichten aus den Mythen fremder Traditionen, der Indianer, der langweiligen nordischen Völker und so weiter. Also in Wirklichkeit ist das nur ein Versuch, noch einmal ein Versuch, Eroberer ins Land zu locken, wo wir doch den Napoleon gerade erst wieder losgeworden sind. Typisch, das sagt er in dem Text nicht, aber an anderen Gelegenheiten, dass die Anstifterin eine Französin ist. Die will, dass wir statt Vergil und Dante irgendwelche Engländer lesen, die Schmonzetten über die grausamen Bräuche der Türken schreiben. Also wie in diesem Kjauer von Byron. Die junge Frau, die mit einem Ungläubigen untreu ist, wird in einen Sack gesteckt und ins Meer geworfen oder so. Das ist schauerlich. Der rächt sie dann. Der Glaube, der Ungläubige. Aber Leopardi macht sehr schnell klar, dass das Polemisieren in diesem Text nicht seine eigentliche Absicht ist. Also dann nicht primär Polemik, überhaupt nicht eigentlich Polemik, das ist nur so eine Einleitung. Er will in Wirklichkeit Gründe geben für seine Ablehnung, Ragioni, von denen er sagt, ob das jetzt metaphysisch-philosophische Gründe sind oder nicht, das soll egal sein, Hauptsache, sie sind stichhaltig. Es macht auch nichts, wenn die Gründe nicht neu sind. Man wird dann leichter einsehen, dass auch die Thesen der Romantiker, das ist wichtig, dass das Wort Romantiker auch tatsächlich vorkommt, coloro che si chiamano romantici, dass die gar nicht so neu sind und gewissermaßen schon an den Wurzeln ausgerissen werden können, die sie im Altertum haben. Er legt großen Wert darauf, dass er die Positionen versteht von Die Breme, dass er die richtig wiedergibt. Er würdigt die Prägnanz der Argumente, die er dort findet, die Scharfsinnigkeit, die Tiefe und die Richtigkeit. Das macht sie so gefährlich. Darum muss man sich sozusagen rational und mit Argumenten damit auseinandersetzen. Er sagt im Zug dieser programmatischen Erklärung, dass er sich genau dadurch, durch diese argumentative Auseinandersetzung, von jenen anderen unterscheiden möchte, die schon vor ihm Einspruch erhoben haben gegen die Romantiker, gegen die Modernisierer. Ein wichtiger Grund, das ist ein wichtiger Grund für die Entscheidung zu einer diskursiv genauen Widerlegung, dass er Platz braucht, dass er Platz sucht und braucht für seine eigene Position, an der er sich von denen absetzen kann, gegen die sich die Romantiker zu Recht gewendet haben. Also er sieht, die haben schon was für sich. Die haben einen Gegner, der wirklich existiert. Er ist auch gegen sie, aber mit denen anderen wieder nicht verwechselt werden. Und wenn er nur negativ polemisiert, dann bleibt er ja selbst auf einem ungegliederten Feld außerhalb stehen. Dann ist er nur der dagegen ist, ununterscheidbar von den verstaubten hinterwälterischen Klassizisten, die nur bewusst und hirnlos irgendwelche Formen nachahmen, deren Handhabung sie von ihren Großvätern gelernt haben, die auch nur sterile Nachahmer gewesen sind. Typen, die von Stendhal, allerdings ein bisschen später, einmal so beschrieben worden sind, wenn er für die romantische, der war für die Romantiker, in einer seiner Partei, nehmen wir mal so, beschrieben worden sind. Der Zustand der Dichtung dort in Norditalien ist so, dass die nichts anderes machen und auch nichts anderes können, als kleine Sinngedichtchen auf die Taftseiten an Taschentücher ihrer Damen drucken zu lassen. Leopardi wollte mit diesen Leuten nicht verwechselt werden. Also man könnte in einer terminologischen Perspektive, die auch sehr interessant ist, also Terminologie und Wortgeschichte, darauf werden wir nochmal extra eingehen, spielen ja eine große Rolle. Man könnte man sagen, es ist ihm darum gegangen, dass Klassizismus und Klassizismus einfach nicht das Gleiche ist. Dass das Lebendighalten einer, in Wahrheit der einzigen großen Tradition der Dichtung, nicht verwechselt werden darf mit der Idiotie, immer das Gleiche zu machen. Also man kann daher terminologisch unterscheiden, das ist auch unter den Möglichkeiten, die man da hat, die, die am meisten akzeptiert ist und die beste ist, zwischen Klassizismus und Neoklassizismus. Also wofür Leopardi ist, das bezeichnet man als Neoklassizismus. Und dem entspricht eine Unterscheidung zwischen Imitatio und Emulatio. Imitatio, das Beibehalten, Nachmachen einfacher Formen, das machen die Klassizisten. Emulatio ist natürlich auch, würde man eher bezeichnen als Nachbauen. Sozusagen verstehen, worauf die Sache gründet, die eigene Interpretation dieser Grundlagenelemente oder so sich erarbeiten in der Zeit, in der man dann ist, und dann versuchen, dem gerecht zu werden, was da an Vorbildern in der Antike geschaffen worden ist. Das, im Moment möchte ich das Terminologische beiseite lassen, aber ich werde später darauf noch eingehen, auf Probleme, die da bestehen. Jetzt mal nur die Perspektiven, die er da im Augenblick für entscheidend gehalten hat. Also er erkennt prinzipielle Stärken der modernistischen Bewegung an. In der Dichtung macht Monotonie auch die besten Werke und Vorbilder schwach. Die antike Dichtung kann nicht einfach im Sinne der Imitatio übernommen werden. Also diese Frage der Vorbildlichkeit der Antike, das ist ein erster ganz wichtiger Punkt für uns. Sie wissen ja, das hat eine enorme Bedeutung, das ist vielleicht das poetologische Problem schlechthin für den jungen Hölderlin. Und zwar eben eine Frage von existenzieller Bedeutung eigentlich. Und genauso natürlich auch in derselben Zeit für Schiller oder ein bisschen davor für Schiller und in derselben Massivität auch für Friedrich Schlegel. Ist aber auch hier, also ich würde sagen, für Hölderlin ist das einfach eine Ja-Nein-Frage, eine unentschiedene Frage, für die man auch sozusagen kreativ und philosophisch erst einen Zugang finden muss. Das ist nicht einfach eine Frage der Parteinahme, das ist eine Frage der Ausbildung letztlich eines geschichtsphilosophischen Konzepts für Hölderlin gewesen. Für Leopardi ist das nicht so, für den ist das einfach zunächst einmal eine Frage der Parteinahme, die klar, ich bin für die Seite. Aber es ist eine ernste Frage, eben genau wegen dieser Schwierigkeit, sich abzugrenzen gegen die nur diese sinnlose Imitation betreiben. Es ist nicht eine rhetorische Frage. Die Parteinahme für ein dichterisches Werk kann nicht von der einfachen Zuordnung zu einer Zeit, also eben einer fernen Vergangenheit oder der Gegenwart her, entschieden werden. Man muss die Augen für das Werk selbst öffnen. Da fängt aber natürlich dann auch schon sozusagen die Kritik und Polemik an, so ein bisschen mit kleinen Paraphrasen durchsetztes Zitat. Es ist ebenso verbohrt, einen Dichter blind abzulehnen, wie ihn blind hochzuschätzen. Und es ist auf jeden Fall viel verrückter, einen großen Dichter, der von der ganzen Welt anerkannt ist, zu verachten, als ihn zu preisen. Die Romantiker sollten sich schämen, wenn sie jeden anhimmeln, der in seinen Werken, die Werke von Schlegel oder Lessing oder der Madame de Staël lobend erwähnt und jeden lächerlich machen, der Aristoteles, Horaz und Quintilian zitiert. Und sie sollten sich in Acht nehmen, wenn sie über den Gebrauch der traditionellen Begriffe der literarischen Rhetorik lachen, Amplificatio, Metaphora und so weiter, dass man nicht genauso über ihre Lieblingsbegriffe wie Harmonie, Sympathie, Analogie und so weiter, über ihre Manierismen und Pedanterien lacht. Das ist sozusagen einleitend, die Festlegung einer Haltung. Der eigentliche Gang der Argumentation beginnt so. Es ist schon jedem klar, dass das, was die Romantiker machen, das ist jetzt, übersetze ich jetzt etwa so, dass das, was die Romantiker machen, darauf hinausläuft, die Poesie so weit wie möglich von den Sinnen zu entkoppeln. Was die Romantiker machen, ist, die Poesie von dem Kontakt mit der Sinnlichkeit abzuschneiden. Für die Sinnlichkeit nämlich und für diesen Kontakt mit der Sinnlichkeit, doch in Wirklichkeit die Poesie da ist, was doch der einzige Sinn der Poesie ist. Und was die Romantiker machen, ist nur, dass sie davon abschneiden und dass sie dasselbe versuchen zu machen, nur mit dem Intellekt, dass sie die Poesie vom Sichtbaren zum Unsichtbaren weglenken, von den Sachen zu den Ideen umlenken wollen und von einer greifbaren und fantastischen und körperlichen Sache umwandeln in etwas Metaphysisches und rein Vernunftmäßiges und Spirituelles. Da ist er dagegen. Er findet bei die Breme die Auffassung, und zwar ganz richtig, das interpretiert er nicht nur hinein, das steht auch dort, dass die moderne Poesie, der Vorteil der modernen Poesie gegenüber der alten, und der meint die Größten, der meint Homer, dass die Vorteile der modernen Poesie darin liegen, dass sie nicht mehr Lügen und Täuschen braucht. Dass sie sozusagen auf einer wissenschaftlichen Grundlage funktioniert. Und das führt nach Ansicht von Leopardi in eine katastrophale Verwandlung der Poesie in, wie er sagt, Metaphysik und Wissenschaft. Also was er dem vorwirft, was er den Romantikern vorwirft, ist Scientismus. Ne? So, und mit hinein in diese Schachtel wirft er auch gleich die Philosophie unter der Benennung Metaphysik. Rationalismus, Sinnenfeindlichkeit. Also das muss natürlich jeden, vor allem wenn man im deutschen Sprachraum und im Kontakt mit der deutschen Romantik groß geworden ist, überraschen. Das ist komisch eigentlich, nicht? Dass das der Vorwurf ist. Und ist ein Hinweis auf ein sehr spezielles Problem im Zusammenhang der italienischen romantischen Bewegung, weil dieser Vorwurf nämlich in der Tat gerechtfertigt ist. Diese norditalienischen Romantiker sind tatsächlich zunächst einmal sehr, sehr stark in Kontinuität mit dem rationalistisch-aufklärerischen Denken zu sehen. Das stimmt. Ich paraphrasiere dann jetzt noch einmal so eine Stelle aus dem Text von dem Die Breme selbst. Gegen die alten Dichter, also mit ihrer Mythologie. Er sagt, ich glaube nicht, dass irgendwann einmal in irgendeiner Epoche es gar keine poetischen Anlagen unter den Menschen mehr gegeben hat. Aber es ist wichtig, dass es zwei verschiedene Ausprägungen sozusagen des Imaginativen gibt, das immer die Grundlage der Poesie ist. Ein Typ, der der auf Vertiefung hinausläuft, der im Fortschritt sozusagen der Geschichte der Menschheit immer mehr an Gewicht gewinnt, und eine andere Art von Imagination, die oberflächlich ist, die immer schon oberflächlich war und die sozusagen an Einfluss, an Kraft im Laufe der Geschichte verloren hat. Also da unterbreche ich kurz diese Paraphrase des Die Breme-Textes und sage, das ist natürlich eine Auf das werden wir auch in einer späteren Vorlesung ausführlicher eingehen. Das ist eine Wiederholung des Grundtopos der Querelle des Anciens et des Modernes, die schon sich zum x-ten Male, zumindest seit dem Ende des 17. Jahrhunderts, seit der Akademie-Rede von Charles Perrault, wiederholt hat. Auf das werden wir nochmal eingehen, weil man kann diese Querelle nicht reduzieren auf diesen Topos, aber er gilt sozusagen als Haupttopos im Fortschreiten der Zeit. Im Fortschreiten der Zeit lernen wir dazu, wir, die wir jetzt leben, sind die alt und klug gewordenen. Und die, die man immer als die Alten bezeichnet, die Antike, das waren die Jungen und Dummen. Ja? Und darauf läuft dieser, wir können viel mehr. Das spielt natürlich eine große Rolle für die Allgemeinheit, mit der das gesagt wird. Spielt es eine große Rolle zu sehen, dass das ausgeht von der tatsächlichen Erfahrung des Fortschritts der Wissenschaft. Ja? Also diese ursprüngliche Querelle Ende des 17. Jahrhunderts, die hat einen Hintergrund, die hat einen realen Hintergrund. Also der hat gesagt, wir stehen da auf den Schultern da. Ne? Und natürlich kann man viel weiter sehen, wie die, wenn man auf ihren Schultern steht. Der Hintergrund ist der realen Erfahrung des Fortschritts der Wissenschaft. Die moderne Wissenschaft ist der alten Wissenschaft überlegen. Und das ist die Inspiration dafür, sozusagen für die Verallgemeinerung. Das gilt auch für die Poesie, das gilt für die Kultur überhaupt. Ne? Und ein bisschen was von dem sehen Sie hier, in diesem Dipreme-Dings. Aber man kann es nicht identifizieren. Ich sage nur, man muss es in Evidenz halten, sozusagen im Hinterkopf behalten, dass das, was da wiederholt wird, etwas, was so ungefähr 130, 140, 150 Jahre alt ist und in dieser Zeit immer wieder seine Bedeutung ein bisschen verändert hat. Der antike Furor Poeticus, also könnte man auch sagen, kann man lesen, muss man aber nicht lesen, als eine Anspielung auf die Unterscheidung der verschiedenen Arten des Wahnsinns in Platos Phaedros. Il furor poetico fu già in massima parte un legittimo e semplicissimo effetto della avita stupidità umana. Also die poetische Kraft, die poetische Begeisterung der Antiken ist einfach ein Ausdruck ihrer Dummheit gewesen. Die haben sich über alles gewundert und haben das dann sozusagen mit solchen mythologischen Geschichten und so, alles was fantastisch war, haben sie ausgeschmückt und sozusagen besetzt mit diesen Bildern, die angeblich den Reiz dieser Poesie ausmachen. Über die Jahrhunderte hinweg hat man da immer mehr an Bewunderung angehäuft, während daneben sozusagen viel zu wenig bemerkt, ein wirklicher Fortschritt stattgefunden. Wir sind viel gescheiter geworden. Wir wundern uns nicht mehr über diese Sorgen. Wir können das alles erklären. Dieser Mondo Canuto, ergraute Welt, nicht sozusagen alt gewordene, ergraute Welt, erscheint irgendwie reizvoll, der Imagination, an die wir uns da gewöhnt haben, aber kindisch im Lichte der Vernunft. Und jetzt ist es einfach nicht mehr notwendig, dass man sich an diese... jetzt können wir die Poesie auf eine Kenntnis der wirklichen Gründe der Interaktion der verschiedenen Affekte, der Emotionen der Menschen, können wir jetzt die Poesie gestalten. Also ein interessanter Text, den ich dann später mal in einer anderen, späteren Vorlesung noch behandeln werde, weil der einen Einfluss auf Leopardi gehabt hat, wo man sehen kann, worum es da geht, ist der Essai sur le goût von Montesquieu. Das ist ein ganz, ganz interessanter Text. Da sieht man, wie im Gefolge sozusagen eines quasi kartesianischen Rationalismus in der Aufklärung über Geschmack diskutiert worden ist und wie da kommt auch diese Idee vor, dass er sagt, na, die alte Poesie, die hat einfach irgendwelche Sachen aufgegriffen. Die alte Poesie hat gesagt, das ist reizvoll, das ist interessant, das fasziniert die Menschen. Das ist unsystematisch und hat überhaupt keinen Grund. Stattdessen muss die Poesie gegründet werden auf eine Kenntnis dessen, was im Affektleben der Menschen sozusagen einen Reiz ausübt, was abstoßt und so weiter. Und dann beginnt das sozusagen auf einer quasi kartesischen Lehre von den Emotionen und Affekten zu sagen, was das Reizvolle, was das Interessante, was das ästhetisch Ansprechende ist. Das ist ein ganz anderes Klima. Also die norditalienische Romantik dieser Zeit beerbt die Aufklärung ganz, ganz wesentlich im Unterschied zu der deutschen Romantik. Hintergründe, auf die wir dann nächstes und übernächstes Mal eingehen werden. Wie schaut also die Kritik Leopardis an dieser Position jetzt aus? Was ist, sagt er quasi, was ist eigentlich, wenn das sich erfüllt, wenn diese Hoffnung sich erfüllt, wenn es überhaupt keinen gebildeten Menschen mehr gibt, der nicht ein genauester Erforscher seines eigenen Seelenlebens ist, der sich nicht so quasi selber permanent psychoanalysiert und seine eigenen Motive erforscht und nur aufgrund dessen handelt, wovon er genau weiß, dass das einer psychologischen Gesetzmäßigkeit entspricht, der sozusagen alle Gründe kennt, der alle Hoffnungen, Ängste seines zukünftigen Lebens schon rational vorwegnimmt, der vorausplant und prognostiziert über sich selbst, was er alles erleben wird, also der sozusagen in seinem wirklichen Leben nur was nachlebt, was er sich schon vorher ausgedacht hat, wenn die Wissenschaft von der menschlichen Seele eine quasi mathematische und analytische Sicherheit erreicht hat, zufolge des Idioms des Idioma Scholastico dei Moderni, wo man sich die eigene Seele sozusagen in einer Geometrie, die aus Kreisen und Quadraten und Dreiecken besteht, erklärt. Was bleibt da noch für die poetische Imagination? Sagt er. Kann es denn stimmen, was der die Breme sagt, dass die Konvergenz von Wissenschaft und Kunst mit den Wundern der Industrie und der fortschreitenden Zivilisation der Imagination ein neues Leben einhauchen werden? Er sagt dann, kann es denn sein, dass dieselben Pharmaka sozusagen, dass dieselben Mittel, die die Imagination zerstören, sie auch wieder zum Leben erwecken werden? Das gibt's nicht. Ne? Quelle cose che la fogano, la viveranno. Ne? Die Sachen, von denen sie ertränkt wird, sollen sie auch wieder beleben? Nein. An dieser Stelle, vor allem am Anfang, was ich gesagt, wenn das mal so ist, dass wir Menschen sozusagen nicht mehr weiterleben wollen auf einer Schiene, auf der wir über uns selbst eine totale rationale Beherrschung haben. Da steht bei ihm natürlich nicht im Hintergrund, aber für uns, wir können im Hintergrund in diesem sich selbst sozusagen ein Gesetz vorschreiben, dem man sich unterwerft. Heißt das, frei zu sein? Oder heißt das nicht nur sozusagen eine endgültige und am stärksten fesselnde Unterwerfung? Da sehen wir ein bisschen einen Gedanken von Kant blinzeln. Ne? Aber, also einen Kant-kritischen Gedanken eigentlich ein bisschen. Ne? An dieser Stelle kann man sehr gut sehen, dass es Leopardi nicht darum geht, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, dass es Leopardi nicht darum geht, den Wahrheitsanspruch der Wissenschaft zu beschränken oder zu relativieren, nicht primär darum geht, dass die moderne Wissenschaft, wie man das heute auch natürlich oft hört, dass die moderne Wissenschaft ein einseitiges und letztlich gar nicht treues Bild der Welt vermittelt. Das ist es nicht, was er meint. Er ist vom Erfolg der modernen Wissenschaft überzeugt und davon überzeugt, dass sie in der Tat Wahrheit repräsentiert. Wogegen er ist, das ist die Wahrheit selbst. Er ist gegen die Wahrheit und die Rationalität selbst. Er opponiert einem Weltbild, das sich und uns zentral und in allen seinen Dimensionen von der Wahrheit abhängig macht. Dagegen ist er. Er ist gegen ein Weltbild, in dem Wahrheit sozusagen alles, in dem Wahrheit das Zentrum ist und alles dominiert. Insbesondere, und darum geht es in dem Discorso spezifisch, darf die Poesie nicht in diese Abhängigkeit gebracht werden von der Wahrheit. Also nicht von der Wissenschaft, sondern es geht wirklich um die Wahrheit. Das muss man verstehen, das ist für uns ein bisschen ein überradikaler Gedanke. Der Gedanke gilt viel allgemeiner. Auch für die Moral, für die Selbstverständigung gilt das, dass wir uns nicht in Abhängigkeit von der Wahrheit begeben dürfen. Das ist eine Sache für die Wissenschaft, die Wahrheit, aber nicht für... Man kann hier zum ersten Mal und in einer keimhaften Form die Eigentümlichkeit der Rationalismuskritik Leopardis sehen, die nicht darin besteht, dass der Rationalismus einer höheren und eigentlichen Wahrheit nicht gerecht werden könnte, sondern darin, dass Wahrheit als solche, wenn sie als ultimativer, konkurrenzloser Wertmaßstab genommen wird, dass Wahrheit als solche destruktiv, zerstörerisch, eine Katastrophe ist. Das ist sehr, sehr wichtig, weil von da aus die Aufwertung der Illusion verständlich wird. Nur von da aus kann man verstehen, seine Parteinahme für das Illusionäre. In dem Discorso kann man das noch nicht in allen Konsequenzen ablesen. Auch wenn die Terminologie schon da ist, das Wort Illusion spielt da schon eine bedeutende Rolle. Aber sachlich geht es da um die Bewahrung der poetischen Imagination vor dem Zugriff der Wissenschaft, der Metaphysik, wie er sagt. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Dass er immer, wenn er mit der Wissenschaft die Philosophie zugleich verdammt oder kritisiert, dass er die Philosophie benennt als Metaphysik. Auch dort heißt schon in dieser Abgrenzung, dass das, was die Imagination für die Poesie bringen muss, Illusionen sind. Il poeta sopra qualunque altro ha bisogno di illusioni potentissime. Der Dichter muss starke Illusionen erzeugen können und aus starken Illusionen heraus handeln wahrscheinlich auch. Wenn sich aber dieser Gedanke verallgemeinert, dann wird überhaupt und prinzipiell an der Imagination eben nicht mehr nur der kreative, der erbauende Aspekt interessant sein. Wenn sich das verallgemeinert, dieser Gedanke, dann ist nicht nur das interessant, was für die Poesie das Wichtige ausmacht, dass wir eine Freude haben können an diesen alten Geschichten oder so, sondern dann wird der Aspekt immer mehr in den Vordergrund treten, der Unbekümmertheit um die Wahrheit. Also der Imagination als Ursprung von Illusion, Täuschung und Irrtum. Dann werden sozusagen die positiven Aspekte oder die wichtigen, die interessanten Aspekte des Illusionären, des Täuschenden und des Irrenden interessant. Das sind, wenn ich das jetzt so skizziere, Gedanken, die natürlich unübersehbar auf Nietzsche vorausweisen. Das ist die Art und Weise, wie die Beziehung Leopardis auf Nietzsche differiert von der Beziehung auf wesentliche Vorstufen der frühen deutschen Romantik, dieser, wie soll man das sagen, Aspektwechsel. Es sind natürlich nicht Nietzsches Gedanken, diese sind keine nietzscheanischen Gedanken, da gibt es signifikante Abweichungen eigentlich an fast allen Punkten, am deutlichsten natürlich in der Auseinandersetzung mit dem Begriff der Wahrheit selbst, aber das ist eine gemeinsame Denkfigur. Und eine ganz besonders interessante Frage, die in diesem Zusammenhang aufkommt, sowohl wenn man den Blick auf Nietzsche hat, wie auch für sich selbst betrachtet, ist natürlich die Frage nach der Stellung der Philosophie in diesem Kontext. Das ist eine besonders interessante und dramatische Frage. Wie steht die Philosophie zur Wahrheit. Wir haben die Wissenschaft, wir haben die allgemeine moralische Selbstreflexion, wir haben die Poesie. Was ist mit der Philosophie in dieser ganzen Angelegenheit? Ist das philosophische Engagement eines mit der Wahrheit? Also das ist eine Grundfrage bei Nietzsche die ganze Zeit. Und alles, was jeder Ausdruck, der da vorkommt in dieser Frage und jeder Ausdruck, der hinter jedem Ausdruck da vorkommt, die da vorkommen, wird da von Nietzsche tausendmal umgewendet und umgegraben und so. Das werden wir noch besprechen. Aber hier legt sich diese Frage schon mal nahe. Ist das so? Ist die Philosophie mit der Wahrheit engagiert, die Dichtung? Und so kann man jetzt einmal vermuten, vielleicht auch die moralische Selbstvergewisserung, müssen nach Leopardi aus der Dominanz der Wahrheit freigehalten werden. Aber was ist mit der Philosophie? In diesem Discorso ist mit Wissenschaft praktisch immer Philosophie, und zwar, wie ich gesagt habe, unter dem Titel Metaphysik mitgemeint. Gilt das wirklich allgemein? Also wenn man ihn zum Beispiel gezwungen hätte, zu der Zeit, wo er diesen Text geschrieben hat, mal eine erste Frage, das Wort Metaphysik aufzugeben, ne? Hätte er dann über Philosophie insgesamt, wenn er nicht immer diese Verengung auf Metaphysik hätte, terminologisch, ne? Hätte er dann das auch so gesagt? Es gibt natürlich traditionelle Alternativen. Es hat immer schon Alternativen gegeben bezüglich der Philosophie zu ihrem ultimativen Engagement mit Wahrheit. Auffassungen der Philosophie als Tröstung zum Beispiel. Die tröstende Funktion der Philosophie ist immer eine Alternative gewesen zu der Verpflichtung auf Wahrheit. Das ist bei Boethius in dem berühmtesten so titulierten Werk über die Konsolation ist so, das ist auch bei Blaise Pascal immer so eine Perspektive. Mit dem hat er viel gemeinsam natürlich da in dieser Problematisierung der Wahrheitsfixierung. Also ich glaube, dass die Problematik, die in dieser Frage steckt, genau, also dass hier sozusagen avant la lettre ein bisschen, aber sozusagen die Frage aufkommt für ihn, oder ein Problem aufkommt, das verantwortlich ist für mehrfache Wandlungen in seiner Vorstellung von Philosophie. Ich glaube, das geht sich heute nicht mehr aus, aber nächstes Mal lese ich Ihnen dann ein paar Stellen vor, die sind 4 oder 5 Jahre später in dem Zibaldone di Pensieri über das Verhältnis von Poesie und Philosophie, die klingen anders, aber da sagt er auch nicht Metaphysik. Das kann man noch in Verbindung bringen mit diesen Überlegungen, aber da erscheinen die als zwei sozusagen komplementär zusammengehörige und nicht sich gegenseitig ausschließende Fähigkeiten oder Kompetenzen, die die Menschen haben. Also das ist natürlich sehr wichtig für die Einschätzung, die er selber von sich hat, ob er jetzt ein Philosoph ist oder nicht. Und das ist auch entscheidend für unsere Einschätzung, ob wir ihn als einen Philosophen behandeln oder betrachten sollen. Also in dieser Auseinandersetzung mit den Romantikern, in dieser Kritik an ihrem Rationalitätsfetischismus, da habe ich schon gesagt, da gibt es dann diese Spezialkritik, dass das auch gar nicht konsistent ist in sich. Ne? Also er sagt, die sind ja auch nicht konsistent, und der Punkt, wo sie am wenigsten konsistent sind, das ist das Zusammenstoßen dieses Rationalitätsfetischismus mit ihrer Vorliebe für diese exotischen, mythologischen und poetischen Stoffe. Da sagt er, ich sehe, dass die unsere großen Schriftsteller, die Griechen und die Römer, die unsere Vorfahren sind, dass die sich über die lustig machen, während sie, jetzt, da kann man mal sehen, zu was für einer Sprache der seinerseits auch imstande ist. Ich lese Ihnen das jetzt vor aus der englischen Übersetzung. Dieses Buch habe ich da angegeben. Das kann man sich irgendwie, kann man das ergattern von dem Camilletti. Ja, ich habe Ihnen ja letztes Mal versprochen, dass ich Ihnen das angebe, dass es eine englische Übersetzung von diesem Discorso gibt. Und die ist drinnen in dem Buch von dem Fabio Camilletti. Das ist ein tolles Buch. Und jetzt habe ich mir da was rausgeschrieben, weil ich es eilig gehabt habe, nur in dem seiner in dem Sinne übersetzt, lesen wir das auf Englisch vor. I see that our sovereign writers and the Greeks and Romans who are our ancestors are neglected and loathed, while all poems, novels, stories and all the sentimental and poetic dung dripping down to us from the Alps and vomited on the shores of our seas is welcomed and greedily swallowed and praised and magnified. Was uns da an unsere Küsten gespäm haben an Blödsinn, diese Romantiker. Ne? Und was besonders bemerkenswert ist, dass genau in demselben Atemzug, wo sie die griechische Mythologie lächerlich machen und verdammen, ihre Verse oder ihre Gedichte imprägnieren mit unzähligen Fabeln von türkischen, arabischen, persischen, indischen, skandinavischen und keltischen Ursprung. Als ob die logische Intuition, die inkompatibel ist mit der griechischen Mythologie, viel besser kompatibel wäre mit diesen Geschichten aus dem Osten und aus dem Norden. Also das ist nur so nebenbei, also rationale Argumentation, aber hin und wieder muss schon auch ein bisschen Schmalz in die Sache gebracht werden, in die polemische Auseinandersetzung. Eine wirklich wichtige Verankerung, die wichtige Verankerung, eine ganz entscheidende Verankerung für seinen eigenen Begriff, für sein positives Verständnis von Imagination, ist seine Vorstellung von Natur. Während Natur und Imagination, das ist ein entscheidender Zusammenhang, während das eben für die Breme Imagination sozusagen nur in ihrer historischen Relativierung gesehen wird. Da gibt es einen Typ, diese kindische Imagination, von der wir gelernt haben, uns zu distanzieren. Und auf der anderen Seite gibt es eine disziplinierte Imagination, die dem Fortschritt der Menschheit entspricht und die natürlich schon viel, viel früher in der Renaissance gibt es natürlich schon diese Auseinandersetzungen. Also bei Leonardo da Vinci gibt es natürlich auch schon als wesentlichen Kern seiner wissenschaftlichen Ambitionen ein Verständnis von einer disziplinierten Imagination, die Leonardos Auffassung von Wissenschaft ist nicht die sozusagen eines Vernunftrationalismus, sondern die einer Disziplinierung der Einbindungskraft. Aber bei die Breme, wie gesagt, nur eine historische Relativierung, während bei Leopardi sozusagen ein fixer Zusammenhang zwischen Einbildung und Natur. In Wirklichkeit, sagt er an einer Stelle, ist es eben so, dass wir können Wissenschaft betreiben, so viel wir wollen, die Natur sich uns nicht eröffnet, sondern die Natur ist eine Instanz, die sich verschließt, ja, die Natur von sich selber aus ist etwas, was sich verschließt. Wenn man ihr ihre Geheimnisse entlocken will, dann, und jetzt kann man natürlich wieder, ohne den Leopardi selber zu berücksichtigen, an Kant denken, der man ihre Geheimnisse gewaltsam entlocken muss, ja, listig, und mit Täuschung muss man sie dazu bringen, dass sie ihre Geheimnisse preisgibt. Mit Maschinen muss man sie zwingen und Druck auf sie ausüben. Man muss sie quälen und also foltern, ne? Damit sie ihre Geheimnisse preisgibt. Aber, sagt er, die auf diese Weise gequälte, vergewaltigte und dann in ihren Geheimnissen entdeckte Natur. Er sagt nicht, dass das erfolglos ist, sondern es werden die Geheimnisse dieser Natur dann entdeckt. Die bietet uns nicht mehr an Erbauung oder Vergnügen, als die frühere Einbildungskraft spontan in ihr finden konnte. Ja? Von Natur aus in ihr finden konnte, in Einklang mit der Natur finden konnte. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Also er sieht sozusagen so etwas wie eine Invarianz der Natur, das wird ein wichtiger Vergleichspunkt oder Punkt des Zusammenhangs mit Hölderlin sein. Er sieht so etwas wie eine Konstanz der Natur, an der sich das zu orientieren hat, was Einbindungskraft leisten kann. Die, eigentliche Aufgabe der Philosophie hängt mit dem mit dieser Konstanz der Natur zusammen. Keine Erfindung, Mutatione degli uomini, also keine Erfindung, keine Veränderung, die die Menschen herbeiführen können, kann jemals die Natur verändern. Das ist ein Punkt, in dem wir heute nicht mehr ganz mit ihm übereinstimmen können. Aber man kann es verstehen, in der Zeit, in der er schreibt, kommt das nicht in Betracht, das sieht er nicht. Ne? Es ist nicht vorstellbar, dass das nicht stimmen könnte. Und es folgt ein Loblied auf die Natur und die Entwicklung eines Gegensatzes, eines begrifflichen Gegensatzes, der für seine Philosophie sehr, sehr wichtig ist, nämlich zwischen dem Primitiven und dem Barbarischen. Also in Wirklichkeit in diesem Text entwickelt er nur sozusagen einen positiven Begriff des Primitiven. In weiteren Kontexten wird das dann immer im Gegensatz zu dem Barbarischen stehen. Das Primitive ist das Kindliche, das positive Verhältnis zur Natur. Also die gesellschaftlichen, die intellektuellen Möglichkeiten oder Dispositionen der Menschen in Übereinstimmung mit ihrer ursprünglichen Situation in der Natur. Das ist das, was er das Primitive nennt. Er hat einen absolut positiven Begriff des Primitiven. Das ist genau das, wovon der die Breme gesagt hat, das ist kindisch, Irrtum und so weiter. Und der Leopardi würde sagen, in einer gewissen Weise hast du ganz recht, das ist kindisch und Irrtum, aber das ist das, worum es geht. Und nur wenn man seinen Blick sozusagen, oder wenn man sich auf einen Punkt aufstellt, wo man alles nur sozusagen in Abhängigkeit von einem Streben nach Wahrheit sieht, dann kann man das vergessen oder übersehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen was anhängen kann. Ich probiere es, oder? Einverstanden, ob ich ein bisschen Zeit dazu... Also, ich lese Ihnen jetzt da noch eine Stelle vor, eine einzige. Wir bleiben noch ein bisschen bei diesem Text nächstes Mal. Aber vor allem komme ich ja wieder auf diese Punkte zurück, von denen ich jetzt gerade zum Beispiel gesagt habe, die haben dann... durch Kontrast oder durch Affinität, was mit Hölderlin zu tun. Aber eine Stelle lese ich Ihnen jetzt noch da direkt vor, oder paraphrasiere ich kurz, sage Ihnen, was da steht. Das ist wirklich ganz erstaunlich, wo sich sein Antimodernismus in einer Art und Weise artikuliert, die wirklich wie eine Antizipation von Baudelaire klingt. Da sagt er, Was sind die Hauptunterschiede zwischen diesen Romantikern und uns? Und da sagt er, die große Dichtung, die nimmt alle Bilder, alles, was uns fasziniert, sozusagen aus der Natur, aus dem, was Gott geschaffen hat, aus der Natur. Während die Romantiker nehmen ihre Inhalte, ihre Bilder aus dem Zivilisatorischen, aus dem, was durch Zivilisation entstanden ist. Also den Anfang einer zivilisationskritischen Einstellung auch. Modernismuskritik heißt Kritik an der Zivilisation. Und da sagt er dann auch Sachen, die Bildlichkeit von Baudelaire quasi vorwegnehmen. Die nehmen das aus den... furchtbar, sagt er, ist das furchtbar. Eine Poesie, die nicht die Hügel und die Felder und die Berge und die Küste und die Sonne und den Mond vor allem preist, sondern Städte, Plätze, Straßen, Häuser. Furchtbar. Ne? Also gut, das lese ich jetzt nicht im Einzelnen vor, aber das ist sehr interessant, diese Filiation zu sehen. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein bisschen was dazuhängen, damit man das auch versteht oder ein bisschen besser versteht, ein bisschen was rausspringen aus dem aus diesem Diskurs und was zu seiner philosophischen Entwicklung überhaupt zu sagen. Was steht da dahinter? Was ist da der Background? Also er hat um 1810 begonnen, sich mit Philosophie zu beschäftigen, also mit 12. Und da hat er auch gleich nach 2 Monaten hat er gleich seine ersten philosophischen Essays geschrieben. Zusammenfassungen dessen, was er in verschiedenen Büchern gelesen hat. Also das sind so ausgearbeitetere Exzerpte. Ich lese Ihnen mal vor, was das für Bücher waren, aus denen er Philosophie gelernt hat. Ja? Typischerweise also 4 Stück, die besonders wichtig waren. Elementi di Metafisica, ovvero Preservativo contro il Materialismo, contro l'Ateismo e contro il Deismo. Ein anderes, Elementa Philosophiae in Adolescentium Usum. Oder La Philosophia Morale secondo l'Opinione dei Peripatetici. Und dann auch noch ein Buch, das einen konventionelleren Titel hat, aber auch von derselben Art, ist so eine Sammlung eben, Institutiones Philosophicae. Die Autoren von diesen Büchern sind allesamt Theologen gewesen, aber doch typischerweise die meisten Jesuiten mit einem jesuitischen Hintergrund, also eher von der fortschrittlichen Art. Im Grund handelt es sich bei allen diesen Büchern um Widerlegungen. Also Widerlegungen, durch die man die widerlegten Autoren kennenlernen kann. Leopardi ist in dieser Zeit durchaus schon vertraut geworden mit den Lehren von Voltaire, Diderot, La Mettrie, Locke vor allem, aber immer auf einem negativen Weg, also immer als diejenigen, die da widerlegt werden. Diese Lektüre hat der Vorbereitung auf eine Prüfung gedient, die er dann bei seinen Lehrmeistern abgelegt hat, im Sommer 1812, also mit 14. Da hat er sich auf 60 Fragen vorbereitet. Es gibt eine Liste von diesen 60 Fragen und es gibt zu den meisten von diesen Fragen, also relativ spät erst entdeckt worden, sozusagen seine Aufzeichnungen, also eben diese Exzerpte mit Anmerkungen. Zum Beispiel hat er sich relativ intensiv beschäftigt mit der Frage, ob Tiere eine Seele haben können. Das ist eine Frage, die relativ zentral ist von der philosophischen Bedeutung, weil es da eben genau um die Auseinandersetzung mit so mechanistisch-materialistischen Theorien geht, die in der kartesischen Tradition entstanden sind. Er beschäftigt sich auch mit solchen Standardfragen wie der Unterscheidung von klaren und konfusen Ideen und so, hat eine kleine Abhandlung über Logik geschrieben. Man findet in diesen Aufzeichnungen aber auch immer wieder Sätze, also in diesen Aufzeichnungen des 14-Jährigen, immer wieder Sätze, die mehr oder weniger genauso dann später, 10 Jahre, 15 Jahre später, in dem Zibaldone auftauchen und wo man schon also vorhören kann, vorklingen hört, den erwachsenen Leopardi. Es geht darum, zu verhindern, dass man zu stark auf die Stimme der Vernunft hört, die sich vergebens bemüht, uns auf die Wahrheit zu reduzieren. Das steht in der Abhandlung über Logik. Oder es gibt dann eine Stelle, wo er sagt, jetzt schauen wir mal nach, das ist auch ganz typisch, diese Stelle, schauen wir mal nach, ob die intellektuellen Tugenden, die rationalen Tugenden, auch wirklich notwendig sind, ob die wirklich gebraucht werden zur Erreichung der Glückseligkeit. Da schließt er die folgende pfiffige Überlegung an, wenn die moralischen Tugenden notwendig sind für die Glückseligkeit des Menschen, dann müssen auch diejenigen Tugenden mit eingekauft werden, durch die man die moralischen Tugenden erkennt. Ja, ein nicht trivialer, aber wichtiger Punkt. Und das sind die intellektuellen Tugenden. Also ohne Moral keine Glückseligkeit, aber ohne Einsicht und eine gewisse Reflexivität auch keine Moral. Am Schluss des Absatzes steht dann «Sono adunque queste necessarie alla felicità?» mit Fragezeichen. Am Schluss sagt er wieder ein Fragezeichen. Sind sie also notwendig? Ganz typisch, ne? Mitten zwischen diesen, das möchte ich Ihnen eben jetzt noch ganz gern vorlesen, wenn es geht, mitten zwischen diesen Beteuerungen, dass die religiösen Dogmen natürlich alle anderen Überlegungen overrulen und relativieren, finden sich dann wirklich umwerfende Passagen, zum Beispiel von folgender Art. In einem Dialog, ein Dialog zwischen einem Gelehrten und einem jungen Mann mit dem interessanten Titel Dialogo Philosophico Sopra un Moderno Libro intitolato Analisi delle Idee ad Uso della Gioventù. Ideen, analytische Philosophie für den Gebrauch durch Jugendliche. Da sagt der Gelehrte, in diesem Dialog, da sagt der Gelehrte, dass man Spinoza natürlich unbedingt ablehnen und verurteilen muss. Weil wenn die menschliche Freiheit einmal geleugnet ist, dann gibt es keinen Verdienst mehr, sozusagen keinen moralischen Verdienst mehr, durch den man sich das Heil erwerben kann. Dann wird die Möglichkeit, diese Möglichkeit geleugnet. Dann sind wir einer tyrannischen Naturnotwendigkeit verpflichtet und sehen keinen Sinn mehr im moralischen Handeln und im Streben nach Heil. Dann ist alle Moral futsch. Darauf lässt Leopardi den jungen Mann Folgendes antworten. Denken wir uns einen Stein, der irgendwo runterfällt und dessen Bewegung ja dem Gesetz entspricht, dass jeder Körper in seinem Zustand der Ruhe oder Bewegung zu beharren trachtet. Si sforza per perseverare nel suo moto. Und dann lässt er den jungen Mann fortsetzen. Und jetzt nehmen wir mal an, dass dieser Stein denkt. Dann wird er doch sicher glauben, dass er frei ist, weil er ja diese Bestrebung hat. Und wir haben nichts, was uns sagt, dass wir als Menschen nicht auch genau in dieser Situation sind. Wir denken uns nur, dass wir frei sind. So wie der Stein nicht aufhören würde, Stein zu sein und den Naturgesetzen zu gehorchen, nur weil er denkt und weil er sich denkt, dass er eben frei ist. Das ist wirklich sensationell, finde ich, dieser Einbruch des Spinoza, der eigentlich in seinen Büchern nur als gefährlicher Atheist vorkommt. Ob das Argument gut ist, das ist eine andere, ganz andere Frage. Ne? Eine ganz andere. Die Anspielung auf das erste Bewegungsgesetz Newtons ist ein Bluff. Ne? Weil das erste Bewegungsgesetz lautet, everybody perseveres in its state of rest or of uniform motion in a right line, unless it is compelled to change that state by forces impressed thereupon. Das passt aber nicht auf den freien Fall, weil im freien Fall ja eben die Schwerkraft auf den Körper wirkt. Und genau das wird verschleiert, darum ist das ein Bluff, durch die listige Übersetzung von to persevere bei Newton mit sforzarsi per perseverare. Ne, dieses Bemühen. Und daran schließt er ja das an, dass er denken würde, er ist frei. Aber das spielt keine Rolle. Das Ideologische ist das Interessante. Wie sich sozusagen diese Gedanken einschleichen bei ihm. Ne, über diese widerlegenden Texte eigentlich. Und daran gibt es eben zwei interessante Aspekte meines Erachtens zu unterscheiden. Das eine ist die faktische Ebene. Da beginnt die Entwicklung Leopardis zu einem sehr charakteristischen, eigenständigen, rationalitätskritischen, sensualistischen Materialismus. Also seine philosophische Position, wenn man den mit irgendwelchen Ismen bezeichnen will, ist die eines sensualistischen Materialismus. Und das wäre eine interessante Sache zu schauen, wo es da Resonanzen gibt, überhaupt im 19. Jahrhundert. Also man könnte da zum Beispiel auf Feuerbach mal einen Blick werfen. Das Wichtigere ist mir eben, wie schleicht sich das ein? Wie kommt er dazu? Es gibt Stellen, wo er ganz uneingeschränkt seine Bewunderung ausdrückt für die großen Helden der modernen Wissenschaft, Kopernikus, Kepler, Newton und so, und wo er den Mut lobt, voller Begeisterung, mit dem die Autorität der Tradition angegriffen haben. Aber der philosophische Geist darin, der Geist in den Werken von Hobbes, Spinoza, Beil, der muss widerlegt werden. Ne? Ich glaube, dass das mehr ist als nur sozusagen die Unsicherheit und die Ambivalenz eines Kindes, der sich mit diesen Thesen vertraut macht. Ich glaube, das in die Konfrontation mit diesen apologetischen, theologisch geprägten, imprägnierten Philosophiesammlungen, dass ihn das wirklich geprägt hat für sein Leben, dass er in einer gewissen Weise aus dieser Lektüre eine Grundhaltung gegenüber der Philosophie übernommen hat. Eine Grundhaltung, die natürlich in einer Profanisierung der Situation besteht, also gelöst von der Frage der Religion, dass er daraus eine Methode gemacht hat. Also meine Auffassung ist eher die, dass wenn man diese Sätze liest, wie ich vorher gesagt habe, wir müssen verhindern, dass wir zu sehr auf die Vernunft hören, weil sie uns dauernd nur auf die Wahrheit reduzieren will, was wirklich schon klingt wie von dem erwachsenen Leopardi. Dass man nicht sagen soll, schau her, der war schon als Kind der Erwachsene. Oder der war schon als Zwölfjähriger der große Leopardi. Derselbe Pessimist sozusagen, wie er dann geworden ist. Ich würde das anders sehen. Ich würde sagen, dass das bei dem Zwölfjährigen durchaus verstanden werden kann als Lesefrucht. Sowas. Etwas, was er aus diesen Philosophiebüchern aufgenommen hat, die ja dauernd so denken. Ne? Die dauernd was präsentieren in der Ablehnung, aber sehr genau. Ne? Die jesuitische Erziehung ist wertvoll gewesen, auch schon für Descartes. Und wovon er sich vor allem den Geist angewöhnt hat, woran sich eine wirkliche Denkhaltung ausgebildet hat. Also, dass man sein Denken als aus dem Lesen herausgewachsen sehen könnte, und zwar aus dieser Art von Lesen. Der hat nicht wie Hölderlin Kant gelesen, sondern der hat solche Bücher wie der junge Hölderlin, die haben Kant gelesen und waren von Kant begeistert. Der hat solche Sachen gelesen, das ist ein großer Unterschied. Also wenn ich einen Namen, und damit mache ich für heute Schluss, erlöse ich Sie, wenn ich einen Namen für diese charakteristische, für diesen Aspekt, charakteristischen Aspekt des leopardianischen Denkens finden sollte, würde ich sagen, das ist eine Methode der subversiven Apologetik. Völlig verallgemeinert, losgelöst von dem Zusammenhang mit den theologischen und religiösen Fragen, aber die Form sozusagen hat er bewahrt und das kommt immer, das kann man immer fassen. Also vor allem, wenn man den Zibaldone di Pensieri liest, diese unglaubliche Widersprüchlichkeit, also so quasi von einem Tag zum anderen dieses Wechseln der Position, die Natur ist das Einzige, was uns bewahrt und hilft und am nächsten Tag schreibt er, es gibt nichts, was grausamer ist als die Natur, die überhaupt immer noch, ja, also wir werden ja dann noch einmal auf diesen einen Dialog gehen, einmal ein, den ich schon am Schluss der Romantikvorlesung einmal behandelt habe, das Zusammentreffen zwischen dem Isländer und der Natur, das ist wirklich so eine typische Sache, nicht für eine dieser beiden Positionen. Aber man kann nicht sagen, dass da nicht auch Sympathie für die andere wäre. Also das Streben des Isländers, von der Natur endlich irgendeine Art von Tröstung zu bekommen, die dann letztlich natürlich nur darin besteht, dass er, wenn er von den zwei Löwen aufgefressen wird, er etwas beigetragen hat zum großen Kreislauf. Gut, also für heute danke.